Das ist echt eines meiner Lieblingslieder. Meinem Gott vertraue ich gerne. Er meint es absolut gut mit mir. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, wir bitten dich, schalt du jetzt in uns das Licht an. Diese Lampe, die Licht bringt durch dein Wort. Amen. Wir gehen miteinander durch den zweiten Petrusbrief gerade in den Predigten. Und das ist ein Brief im Neuen Testament, den finde ich echt den Hammer. Wir haben schon letzte Woche gesehen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Gottes Kraft schenkt uns durch Jesus, was wir brauchen. Das hat vor 2 Wochen Daniel uns erklärt, am Anfang des zweiten Petrusbriefes. Gott beugt sich zu uns hinunter, er beugt sich runter zu uns und erhebt uns zu sich hinauf. Er gibt uns Anteil an seiner göttlichen Natur, steht da in Kapitel 1, Vers 4. Das ist gigantisch, was Gott macht. Er holt uns zu sich hinauf. Wir haben alles, was wir brauchen. Er holt uns rein in seine ewige Liebe. Und dann haben wir gesehen, letzte Woche, Bernhard hat uns das näher gebracht, wir haben alles, wir wissen, dass wir alles haben, was wir brauchen, um weiter zu wachsen. Also wir bleiben da in Gottes Liebe nicht passiv, sondern wir werden total aktiv. Seine göttliche Kraft wirkt in uns und wir werden ihm immer ähnlicher, voller Einsatz, volles Vertrauen, volle Vorbildlichkeit, volle Fairness, volles Durchhalten, volle Selbstbeherrschung, volle Liebe. Das weckt er in uns und das bringt uns immer weiter zum Wachsen. Wir werden voll aktiv. Aber ist das Ganze überhaupt wahr? Diese himmelhoch jauchzenden Versprechen. Ist es überhaupt wahr oder sind es nur religiöse Hirngespinste? Muss man halt feste daran glauben, damit es für dich persönlich wahr wird? Oder ist das wirklich wahr? Ist es so wahr, wie es wahr ist, dass Paris die Hauptstadt von Frankreich ist? Ist es so wahr, wie es wahr ist, dass da hinten in dem kleinen Nebenraum eine Kaffeemaschine steht? Die steht wirklich da, habe extra noch mal reingeschaut vorher. Ihr könnt mir da vertrauen, ich habe es selbst gesehen, ich bin Augenzeuge. Und die steht da nicht, weil ich gerne Kaffee trinke nach dem Gottesdienst. Die steht wirklich da, unabhängig von meinen Wünschen. Jeder von euch kann das auch sehen und jede. Und ist es eben auch so wahr, dass Gott uns so liebt, wie Petrus das beschrieben hat, und uns seine Liebe verändert? Woher wissen wir das Ganze? Vielleicht überrascht dich das jetzt, aber in der Bibel steht drin, dass du als Christ diese Frage beantworten können solltest. Also beispielsweise Kolosser 4, Vers 6, du sollst wissen, wie du einem jeden antwortest. Oder 1. Petrus 3, 14 bis 16, da steht drinnen, dass du bereit sein sollst, Gründe für deine Hoffnung zu sagen. Und zwar solche Gründe, die anderen Menschen logisch vorkommen. Kennst du solche Gründe? Kannst du solche Fragen beantworten? Weißt du, warum die Sache mit Jesus wahr ist? Und darum geht es heute in dieser Predigt, in diesem Bibeltext. Wir wissen, warum es wahr ist. Petrus hat vor, die Gläubigen an diese Wahrheit zu erinnern. Das steht im Kapitel 1, Vers 12. Er ist sicher, dass die Sache mit Jesus und alles darüber, wie der uns in Gottes Liebe hineinholt und wie wir in dieser Liebe weiterwachsen, dass das alles wahr ist. Die gute Nachricht über Jesus Christus ist wahr. Woher wissen wir das? Warum sind wir überzeugt, dass das Evangelium wahr ist? Ab Vers 16 gibt uns Petrus 2 Gründe und es folgt eine Menge daraus. Der erste Grund, der steht in den Versen 16 bis 18, es ist wahr, weil es auf Augenzeugen zurückgeht. Ich lese mal vor, was da steht. Ab Vers 16. Denn wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt. Das haben sie schon vor 2000 Jahren auch gesagt. Ihr habt euch das nur ausgedacht. Schön ausgedacht. Nein, nein, wir haben uns nicht etwa auf klug ausgedachte Geschichten gestützt, als wir euch ankündigten, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommen und seine Macht offenbaren wird. Nein, wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Wir waren nämlich dabei, als er von Gott, dem Vater, geehrt wurde und in himmlischem Glanz erschien. Wir waren dabei, als die Stimme der höchsten Majestät zu ihm sprach und Folgendes verkündete: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wir selbst haben die Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Diese Stimme, die vom Himmel kam. Die Apostel, die haben über die Macht von Jesus gesprochen. Sie haben erzählt, wie er Kranke gesund macht, wie er Besessene befreit, wie er Wasser in Wein verwandelt, wie er auf dem Wasser geht, wie er vom Tod aufersteht. Jesus ist stark. Aber die Leute damals, die haben natürlich noch mehr von Jesus erwartet. Kann man sich das vorstellen? Sie haben noch mehr erwartet. Denken wir kurz an Johannes den Täufer. Es war ein Prophet, der den Dienst von Jesus vorher vorbereitet und angekündigt hat. Und der ist im Gefängnis gelandet. Und da hat er gezweifelt. Das kann man in Lukas 7 oder Matthäus 11 nachlesen. Er hat sich gefragt, warum macht denn Jesus nicht ein Ende mit dem Bösen? Er ist ja der versprochene Retter Gottes, oder doch vielleicht nicht. Deswegen fragt er: Bist du der kommende Retter? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus bügelt ihn jetzt nicht nieder, reiß dich zusammen, du musst feste dran glauben oder sowas, sondern Jesus gibt ihm Gründe, ihm zu vertrauen. Er sagt: Geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Und da sieht man bei Jesus, was da los ist, dass er wirklich der versprochene Retter ist. Er ist schon der versprochene Retter, aber das Endgericht, wo mit dem Bösen komplett abgerechnet wird, das kommt erst in einer zweiten Phase. Und genau das haben die Apostel über Jesus gesagt. Sie haben gesagt: Jesus ist stark, er ist herrlich und er wird wiederkommen. Der Fachausdruck, den sie dafür verwendet haben, der steht auch in vielen Bibelübersetzungen, ist Ankunft. Ankunft ist da der Fachausdruck für die Wiederkunft von Jesus im Neuen Testament. Und dieses Wort beschreibt, wenn zum Beispiel ein König eine Stadt besucht, bevor er da ist, gehen seine Leute zu ihm raus und begleiten ihn in die Stadt hinein und dann wickelt er seine Geschäfte ab in der Stadt. Und das wird Jesus auch machen. Wenn er wiederkommt, ist sein Geschäft die Abrechnung mit dem Bösen. Dem Bösen, das mir getan wurde, und dem Bösen, das ich getan habe und das ich nicht zu ihm ans Kreuz gebracht habe und Vergebung dafür gekriegt habe. Er wird fair urteilen. Aber stimmt das alles? Stimmt das? Ja, das stimmt, sagt Petrus. Das wird so passieren. Und auch was wir euch über die Phase vorher gesagt haben, das stimmt auch alles. Und es wird so passieren, weil, sagt er, wir sind Augenzeugen und Ohrenzeugen von dieser Sache. Von seiner majestätischen Größe, wie es da steht im Text. Und das Ganze ist keine Erfindung, Vers 16. Wir haben seine majestätische Größe mit eigenen Augen gesehen. Petrus, der den Brief schreibt, und Jakobus und Johannes, die waren mit Jesus auf einem Berg und dort haben sie etwas gesehen und sie haben etwas gehört. Sie haben da einen kurzen Einblick in die Herrlichkeit des dreieinigen Gottes werfen dürfen. Der Vorhang hat sich kurz gelüftet und sie haben die majestätische Größe von Jesus gesehen. Mit eigenen Augen haben sie es gesehen und sie haben es nie wieder vergessen können. Es hat sich bei ihnen eingebrannt, wie wenn du mitten in der Nacht auf einmal, wenn der Blitz da ist und dann hat man immer noch die Kontur irgendwie vor Augen. Oder wenn man aus Versehen in die Sonne scheint. Das brennt sich ein, wenn man kurz aus Versehen in die Sonne schaut. Und dieses Erlebnis auf dem Berg der Verklärung, wie er genannt wird, hat sich bei ihnen eingebrannt. Sie haben es nie wieder vergessen, was sie da gesehen haben. Und dabei haben sie auch die Stimme des Vaters gehört, wie er dem Sohn Ehre und Herrlichkeit gibt, indem er da sagt, eben in Vers 17 steht es bei uns: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Also das finde ich so super, weil die Apostel haben nicht jede Menge mit Jesus erlebt und sich gedacht, was bedeutet das jetzt alles? Was für eine Idee hast du, was für eine Idee hast du? Nein, Gott selber hat ihnen gesagt, wie sie ihre Erfahrungen interpretieren sollen. Wie sie alles über Jesus verstehen sollen. Diese ganzen Wunder und diese Worte, wie man das einordnen soll. Jesus ist der geliebte Sohn Gottes. Er ist stark und er ist herrlich und er wird wiederkommen. Es ist alles wahr. Und von diesen Aposteln, die Petrus meint, wenn er sagt, wir haben euch da keine Fabeln, Geschichten erzählt, sondern wir sind Augenzeugen und Ohrenzeugen. Von diesen Aposteln haben wir das Neue Testament, den zweiten Teil unserer Bibel. Also das alles ungefähr diesen Teil. Die haben das geschrieben oder autorisiert. Denen können wir wirklich vertrauen. Das Neue Testament geht auf sie zurück. Und wir können dem Neuen Testament vertrauen. Ihre Autorität, die Autorität von Augenzeugen, von Ohrenzeugen, steht hinter diesem Buch. Also die Heilige Schrift, die besteht nicht aus subjektiven Berichten von irgendwelchen religiösen Erfahrungen. Sie besteht aus objektiv wahren Ereignissen und ihrer göttlichen Interpretation. Die Apostel waren Augenzeugen, sie waren Ohrenzeugen und sie wussten von Gott, wie die Geschichte, die sie erlebt haben, zu verstehen ist. Und das ist der erste Grund, warum wir wissen, dass es wahr ist. Wir wissen, warum es wahr ist. Es geht auf Augenzeugen zurück, es geht auf Ohrenzeugen zurück. Die Apostel, die waren ja überzeugt. Das kann man historisch nachprüfen, nachweisen, dass die Apostel überzeugt waren, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er für uns gestorben und auferstanden ist und dass er wiederkommen wird. Das war ihre Überzeugung. Und wenn dich das nicht überzeugt, dann kannst du dich jetzt fragen, woher kommt denn diese Überzeugung? Die Apostel hätten das niemals geglaubt, wenn Jesus so halbtot das Kreuz überlebt hätte und danach auf Reha ans Rote Meer gefahren wäre. Da hätten sie nie diese Überzeugung gehabt, dass er der Sohn Gottes ist, der für uns gestorben und auferstanden ist und wiederkommen wird. Sie hätten es auch niemals diese Überzeugung gehabt, wenn vielleicht nur ein oder zwei Personen da irgendwie sowas in die Richtung gesagt hätten und denen ist vorher ein Ziegelstein auf den Kopf gefallen. Es waren ganze Gruppen von Menschen, die das gesehen haben, die dabei waren. Deswegen ist ihre Überzeugung entstanden, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, der für uns gestorben und auferstanden ist und der wiederkommen wird. Es gibt keine andere Erklärung. Die beste Erklärung dafür, warum sie das gedacht haben, ist, weil es wirklich so passiert ist, wie sie das uns berichten. Es ist wirklich wahr. Wir haben jetzt einen sehr guten ersten Grund zu sagen, wir wissen, warum es wahr ist. Es geht auf Augenzeugen zurück. Und der zweite Grund, der steht in den Versen 19 bis 21. Es ist wahr, weil es mit dem Alten Testament übereinstimmt. Ich lese mal die Verse 19 bis 21. Da schreibt Petrus, darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Ihr tut gut daran, euch an sie zu halten, denn sie ist wie eine Lampe, die an einem dunklen Ort scheint. Haltet euch an diese Botschaft, bis der Tag anbricht und das Licht des Morgensterns es in euren Herzen hell werden lässt. In diesem Zusammenhang ist von größter Wichtigkeit, dass ihr Folgendes bedenkt. Keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen, die vom Heiligen Geist geleitet waren, im Auftrag Gottes geredet. Wir haben die Botschaft der Propheten, steht da in Vers 19. Und bei der Botschaft der Propheten geht es ums Alte Testament. Ein Grund dafür, warum ich das sage, ist, dass er in Vers 20 dann gleich von der Schrift, von der Heiligen Schrift spricht. Aber ich habe noch mehr Gründe dafür. Also wenn dich das interessiert, kommt später zu mir und stelle mir Fragen dazu. Ich liebe Fragen. Und es ist voll okay, Fragen zu stellen. Aber ich kann natürlich nicht versprechen, alles beantworten zu können. Aber da hätte ich noch drei Gründe, warum wir das so verstehen können, dass es da ums Alte Testament geht, um den ersten Teil der Bibel. Den ersten Teil der Bibel, um den geht es jetzt da, in diesen Worten. Und der ist genauso wenig wie das Neue Testament eine Erfindung von Menschen. Da hat sich niemand hingesetzt und gedacht, ich löse jetzt das Rätsel des Lebens. In Vers 20 wird das beschrieben. Und es ist auch nicht so, dass der Prophet Jesaja zum Beispiel, dass er aufgestanden ist, in der Früh aufgewacht hat, ist und sich gedacht hat, boah, jetzt esse ich mal eine Schale Müsli und danach schreibe ich eine Prophetie. Heute schreibe ich wieder eine. So war das nicht. Das steht in Vers 21. Keine Prophetie hat ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet, im Auftrag Gottes geredet. Gottes Heiliger Geist hat die Autoren des Alten Testamentes angetrieben. Es redeten Menschen, steht da, ja, auf ihre eigene Art und Weise. Das ist eh klar. Ein Buch ist von einem Schafhirten geschrieben worden. Der spricht anders wie ein König. Es redeten Menschen auf ihre eigene Art und Weise. Sie waren keine Marionetten, aber sie redeten von Gott her, im Auftrag Gottes. Gottes Wahrheit steckt in jedem Wort drin. Wo die das geschrieben haben, hat Gott nicht zugeschaut vom Himmel und gedacht, ach, was hat er jetzt wieder geschrieben? Jedes einzelne Wort passt, ist wahr. Und dieses wahre Wort Gottes haben wir, steht so in Vers 19 wörtlich drinnen, umso fester, oder in der Übersetzung, die ich vorgelesen habe, darüber hinaus haben wir die Botschaft der Propheten, die durch und durch zuverlässig ist. Also durch das, was die Apostel gesehen haben und was sie gehört haben, wird das Alte Testament zusätzlich bestätigt. Es passt nämlich alles zusammen. Gottes große Geschichte mit den Menschen. Seine Versprechen über eine Erlösung durch einen Retter, das passt alles genau auf Jesus Christus. Das Alte Testament sagt uns nicht nur, warum wir ihn so dringend brauchen, es sagt uns auch, in welchem Zeitraum er geboren wird, wo er geboren wird und auf welche besondere Art er geboren wird. Und kein anderer hat diese ganzen Prophezeiungen erfüllt, keiner außer Jesus Christus. Kein anderer passt so haargenau auf diesen Hintergrund und in diese Kontur, die das Alte Testament zeichnet von dem versprochenen Retter. Es gibt keinen anderen Kandidaten, der das erfüllt. Deswegen haben wir das Alte Testament umso fester, wie er sagt in Vers 19. Es ist durch und durch zuverlässig. Und er spricht auch davon, dass es eine Lampe an einem dunklen Ort ist, bis zu der Zeit, wo Jesus wiederkommt. Und an dem Zeitpunkt, wo Jesus wiederkommt, wenn du ihm vertraust, dann wird es so sein, dass in dir der Morgenstern aufgeht. Morgenstern ist aus dem Buch der Offenbarung auch so ein Bild für Jesus Christus. Das bedeutet, in dir wird es hell werden. Du wirst plötzlich Jesus so erkennen, wie er so vollkommen und mehr und über die Maßen erkennen, viel mehr, als wir ihn jetzt schon erkennen können. Da wird der Morgenstern in uns aufgehen. Aber um uns herum wird Gottes Tag anbrechen. Der Tag bricht an. Und bis dahin haben wir dieses Buch, die Worte Gottes, die Heilige Schrift, als eine Lampe. Das ist schon ein Vorgeschmack auf den Himmel. Da wird schon was erleuchtet, da wird schon was hell. Eine Lampe für unseren Weg. Eine Lampe, die in unser Herz hinein leuchtet. Es wird schon ein bisschen heller in uns und um uns herum. Also die Sache mit Jesus ist wahr, weil sie mit dem Alten Testament übereinstimmt. Die Sache mit Jesus ist wahr, weil sie von glaubwürdigen Augenzeugen berichtet wird. Gott spricht aus dem Neuen Testament und er spricht aus dem Alten Testament. Gott spricht aus diesem Buch zu uns. Wir wissen, warum es wahr ist. Es ist alles wahr. Und da kann man nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Das verändert die Tagesordnung. Jesus ist jetzt die Tagesordnung. Und Punkt 1 auf der neuen Tagesordnung ist Erinnerung. Erinnerung, das sind die Verse, die ich noch ausgelassen habe am Anfang von unserer Bibelstelle heute, die Verse 12 bis 15, da geht es um Erinnerung. Ich lese das vor. Daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt. Das finde ich so cool. Immer wieder an dasselbe erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündet wurde. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wach zu rütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist. Ich weiß nämlich, dass mein Zelt schon bald abgebrochen wird. Jesus Christus selbst, unser Herr, hat es mir offenbart. Doch ich werde alles daran setzen, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt. Also Erinnerung muss irgendwie gigantisch wichtig sein, wenn Jesus Punkt 1 auf der Tagesordnung ist. Wenn sich der Petrus da so bemüht, und er überlegt sich da, was ist das Allerwichtigste, bevor ich sterbe? Ich weiß nicht, was du denken würdest. Was ist das Allerwichtigste, bevor ich zum Herrn übersiedle? Petrus erinnert die Gläubigen energisch an das Evangelium. Er will unbedingt, dass sie das niemals vergessen. Niemals vergessen. Warum ist denn das so wichtig? Ich glaube, wir vergessen so leicht. Vor kurzem hat mir ein Freund von einer Frau erzählt, die an Alzheimer erkrankt ist. Und sie schreibt darüber. Sie lernt, mit dem umzugehen, dass sie immer mehr vergisst. Sie hat zum Beispiel oft vergessen, ob sie gefrühstückt hat oder nicht. Und sie hat gelernt, dass sie in die Abwasch schauen muss. Wenn kein Geschirr da ist, muss sie frühstücken. Wenn eins da ist, muss sie nicht frühstücken. Und sie hat auch gelernt, dass sie nicht gleich abwascht, weil dann geht sie 10 Minuten später frühstücken. Es muss nur da sein. Oder sie hat zum Beispiel überall auf ihrer Küche so QR-Codes, das sind diese komischen Dinger, die man mit dem Handy einlesen kann. Die liest sie ein und dann kann sie lesen, in diesem Kasten ist Tee und folgendermaßen macht man Tee. Die vergisst diese Sachen, aber sie erinnert sich daran. Und offensichtlich denken diese Autoren vom Neuen Testament, dass wir so ein bisschen, will niemandem zu nahe treten natürlich, aber dass wir so ein bisschen geistlichen Alzheimer haben. Dass wir immer wieder vergessen, wer der Herr Jesus ist und was der für uns bedeutet. Geistliche Demenz. Wir brauchen alle laufend Erinnerung. Und wir brauchen sie auch als Schutz vor Irrtum. So geht es dann in diesem Brief dann weiter ab nächster Woche. Aber wir brauchen immer wieder Erinnerung an das Evangelium, dass Gott uns liebt und dass Jesus für uns gestorben ist und unsere Schuld ans Kreuz genommen hat und dass er uns vergibt, wenn wir ihn um Vergebung bitten und ihn einladen in unser Leben als unseren Herrn. Das ist die gute Nachricht. Und wir brauchen immer wieder die Erinnerung daran, weil wir das vergessen. Wir leben im Alltag oft, ohne viel an Jesus zu denken, an seine Macht, an seine Wiederkunft. Und deswegen brauchen wir die Erinnerung. Gott sagt es ja auch immer wieder in der Bibel. Er sagt immer wieder, erinnert euch. Oder Jesus sagt, tut das zu meinem Gedächtnis, also zur Erinnerung an mich. Dieser Gott, der weiß, dass wir ein bisschen geistlich dement sind und dass wir immer wieder die Erinnerung brauchen. Der baut es ein in unser Leben mit ihm, diese dauernden Erinnerungen an das Evangelium. Und so macht es der Petrus auch, obwohl die das wissen, sagt er es ihnen wieder. Ma, wie langweilig, schon wieder das Evangelium. Nein, ihr braucht das. Ihr braucht immer wieder die Erinnerung. Ich brauche das, sagt uns Petrus da, weil wir immer wieder einschlafen. Und deswegen schalten wir immer wieder das Licht ein. Wir machen die Bibel auf und schalten das Licht an und erinnern uns an Jesus. Gib dir laufend das Evangelium. Gib's dir laufend. Vorige Woche war ich auf einer Konferenz in Polen. 800 Leute waren dabei, habe ich jetzt gelesen. Und einer der Vortragenden in einem Workshop hat einen spannenden Vortrag gemacht über Kirchenväter. Jetzt denkt ihr alle, der ist so komisch. Er hat die Frage behandelt, ob auch die Kirchenväter schon davon gesprochen haben, also das sind so christliche Theologen ab dem 2. Jahrhundert, ob die auch schon davon gesprochen haben, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat, dass er an unserer Stelle als unser Stellvertreter gestorben ist, damit wir leben können. Haben das die Kirchenväter auch gesagt? Er hat 29 Kirchenväter zitiert. 29 Mal hat er uns das gesagt, was die da, wie die das da formulieren. Und danach hat er mich gefragt, ob ich das langweilig gefunden habe. Das war für mich nicht wie eine Dusche, sondern das war wie eine Dusche unter einem Wasserfall von Gottes Liebe. 29 Mal auf verschiedene Arten zu hören. Gott liebt mich und er ist für mich am Kreuz gestorben, damit ich frei werden kann. Und für euch ist er, hat er das auch gemacht. Boah, das tut so gut, sich so an das Evangelium zu erinnern. Wie sehr gut und wie sehr Gott uns liebt, wie sehr uns alle liebt. Das tut gut. Erinnere dich immer wieder daran, an das Evangelium. Es ist wahr und du brauchst diese Wahrheit. Es reicht nicht, wenn du sagst, das ist ja eh mein Fundament, klar. Du brauchst es nicht nur im Keller, das Evangelium. Du brauchst es auch im Wohnzimmer und in der Küche und im Schlafzimmer und in der Garage und überall. Erinnere dich immer wieder an das Evangelium. Das ist Punkt 1 der Tagesordnung, der neuen. Punkt 2 auf der neuen Tagesordnung ist Erwartung. Jesus, wir warten auf dich. Wir warten auf dich. Und später im Brief wird er noch darüber sprechen, dass seit 2000 Jahren die Leute gesagt haben, wie lange dauert es noch? Ich glaube, der kommt doch nicht mehr. Das kommt dann noch später im Brief vor. Aber jetzt warten wir auf Jesus. Wir haben das Licht an und jetzt sehen wir Jesus. Wir sehen, wie gigantisch er ist. So majestätisch, so liebevoll, so gut, so göttlich, so geliebt. Und wir warten auf diesen Jesus. Richte dein Leben nicht auf kurzfristigen Erfolg aus, auf ein großes Gehalt, auf eine schöne Pension, ein gutes Ansehen. Streck dich nach dem ewigen Leben mit Jesus aus, nach der Liebe Gottes. Erwarte alles von Jesus. Erwarte ihn jeden Tag. Er wird wiederkommen. Der dritte Punkt auf der neuen Tagesordnung ist Erleuchtung. Bitte den Heiligen Geist, dir dabei zu helfen, die Schrift zu verstehen. Er hat sie inspiriert. Und er hilft uns dabei, sie zu verstehen. Bitte den Heiligen Geist, dir dabei zu helfen, die Schrift zu verstehen. Er schaltet das Licht an beim Lesen. Er verwendet auch andere Menschen dabei und er verwendet auch unseren Einsatz dabei, wenn wir uns bemühen, den Text zu verstehen. Das verwendet er alles, ist eh klar. Aber wir brauchen seine Hilfe dabei. Er dreht das Licht auf und Gottes Licht fällt dann auf mich, Erleuchtung. Mal bitte, was wird denn da alles sichtbar, wenn Gottes Licht auf mich fällt? Licht fällt auf meine Hoffnungslosigkeit, auf meine Angst, auf meinen Egoismus, auf meinen Durst und meine Leere, auf meinen Hunger, meine Scham. Und das will ich natürlich gern verdrängen. Vielleicht haltet mich deshalb davon, das Licht regelmäßig anzuschalten. Die Schrift, die leuchtet in meine dunklen Winkel rein. Aber wir sehen eben nicht nur unsere Dunkelheit, sondern wir sehen auch ihn immer besser. Das Licht der Welt, da gibt es Hoffnung für das alles, für meine Dunkelheit. Gott sei Dank, er ist die Erlösung, er ist die Lösung. Wir erkennen mehr und mehr von ihm, so wie es Petrus auch schon geschrieben hat in Vers 3, wie wichtig das ist, Jesus zu erkennen. Und wir erleben da auch seine göttliche Kraft mehr und wir setzen uns mehr ein für ihn und wir wachsen dabei. Also schalt das Licht ein. Diese Wahrheit, die wird dich stark machen, wie es Petrus da auch schon sagt am Anfang von unserer Bibelstelle. Ihr kennt sie bereits und steht fest auf dem Boden dieser Wahrheit. Die macht uns stark, die Wahrheit des Evangeliums. schalt das Licht ein, die Wahrheit wird dich stark machen. Da sehen wir immer deutlicher, in mir selbst bin ich verlorener, als ich mir jemals gedacht hätte. Und wir sehen immer deutlicher, in Jesus Christus, wegen Jesus, bin ich mehr geliebt, als ich es mir jemals hätte träumen können. Das ist das Evangelium. In mir selbst bin ich verloren, als ich jemals gedacht habe. Aber durch Jesus, da gibt es Vergebung, da gibt es Lösung, da gibt es Rettung, da gibt es Liebe, da gibt es Sinn. Durch Jesus bin ich mehr geliebt, als ich es mir jemals hätte träumen lassen. Und das ist alles wahr. Beten wir miteinander. Wir nehmen uns eine kurze Zeit der Stille, wo jede und jeder leise, ohne laute Worte zu sprechen, mit dem Herrn sprechen kann, und ich bete am Schluss. Herr Jesus Christus, wir loben dich so sehr für deine göttliche Kraft und Herrlichkeit. Du bist der geliebte Sohn des Vaters. Und wir loben dich dafür, dass du ja den Himmel verlassen hast, um ein Mensch zu werden. Dass du für uns ganz nach unten gegangen bist und für uns gestorben bist und auferstanden bist und dass du jetzt lebst. Herr, wir bitten dich, erinnere du uns immer wieder daran. Hilf uns auch, dass wir oft und oft das Licht einschalten, dass wir uns oft mit dir beschäftigen, mit deinem Wort, dass wir selber lesen zu Hause und mit anderen. Und erinnere du uns an das Evangelium und hilf uns, demgemäß zu leben, dass du wiederkommen wirst. Weck in uns diese große Erwartung auf deine Kraft und auf deine Ankunft. Herr Jesus, wir bitten dich, hilf uns, unser Leben so zu führen, wie Menschen, die das wirklich für wahr halten. Ja, und erleuchte uns, Herr. Hilf uns, dass wir deine Worte gut verstehen. Herr, dass wir sehen, wie sehr wir dich brauchen, aber auch wie gnädig du bist und wie groß dein Erbarmen und deine Liebe für uns ist. Herr, wir loben dich dafür. Und wir wollen dir sagen, ja, es ist wahr, sei du unser Herr. Amen.